Einen wunderschönen guten Morgen und ein herzliches Shalom. Das war ein bisschen nicht so stimmig, ja? Versuchen wir nochmal. Ein herzliches Shalom. Das ist ja gut, oder? Shabbat Shalom. Wir haben heute ein Shabbat. Richtig, genau. Und am Shabbat, so erzählt die jüdische Tradition, bekommt jeder Nachfolger von Gott und von Messias eine doppelte Seele, sagt die jüdische Tradition. Wir prüfen heute, ob wir eine doppelte Seele bekommen. Diese zweite Seele gibt uns einen großen Potenzial, Gott loben und zu preisen. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für die Einladung. Meine Frau und ich sind seit gestern in diesem Bereich hier bei euch und wir genießen sehr die Gastfreundschaft von eurer Gemeinde und ich hoffe, das wird einen sehr guten Schabbat bei uns sein. Heute einen guten Tag. Ich werde wahrscheinlich von mir selbst, von uns etwas erzählen von Anfang an, damit Sie wissen, mit wem Sie zu tun haben. Also mein Name ist Anatoli Uschomirski. Der Nachname ist ziemlich kompliziert für die Deutsche und Schweizer. Deswegen mein Vorschlag für heute und für morgen. Wir machen einen Deal. Nennt mich bitte Anatoli, okay? Anatoli ist einfacher. Ich bin jüdisch. Meine Eltern waren Juden, auch die Großeltern. Nee, das war ein schlechter Anfang. Ich beginne jetzt anders. Abraham zeugte Isaac. Isaac zeugte Jakob. Wie viel Zeit haben wir? Jakob wurde zum Vater von 12 Stämmen Israels. Und irgendwie gehöre ich auch in diese Linie. Meine Vorfahren lebten in Polen. Ich kann das nicht weit verfolgen, aber dem Namen nach kann ich feststellen, sie lebten in Polen und irgendwann, als Polen zum dritten Mal in der Geschichte geteilt wurde, kamen sehr viele jüdische Menschen in die ehemalige Sowjetunion. Sie wurden zum Russland und dann Ukraine und dann bin ich vor 64 Jahren in der Hauptstadt Ukraine in Kiew geboren. Kiew ist eine riesige Stadt, eine Metropole, die ungefähr damals 4 Millionen Menschen umfasst. Heute leben Irina und ich in einer Stadt mit 40.000 Bewohnern, sind auch zufrieden. Genau, wir sind 44 Jahre verheiratet und nächstes Jahr feiern wir unser Jubiläum, so Gott will. Wir haben eine Tochter und 2 wunderbare Enkelkinder und wir genießen sehr die Zeit mit unseren Enkelkindern. Ich bin seit 25 Jahren unterwegs mit Evangeliumsdienst für Israel und wir haben für euch einen Tisch aufgebaut hier. Wenn Sie mit dem Gesicht zum Tisch stehen, also von dieser Seite, ganz normal, alles, was von euch links liegt, ist kostenlos. Oder sagt man besser umsonst? Was ist besser? Was ist wertvoller? Also, es ist alles gratis. Ihr braucht nichts dafür zu bezahlen. Ihr dürft gerne nehmen. Das sind echt interessante Sachen. Es gibt Themenblätter über unterschiedliche Themen. Feste, messianischen Juden. Zum Beispiel, das wollten wir euch allen schenken. Das ist ein, wie sagt man das? Lesezeichen. Richtig, ein Lesezeichen. Lesen Sie noch die Bücher. Über die Bücher erzähle ich jetzt noch. Ja? Also auch normale Bücher oder nur digital. Normale Bücher auch. Ja? Und dieses Zeichen, Lesezeichen, ist etwas Besonderes. Der hat der Originalnamen von Jesus. Wie war Jesus mit seinem Originalnamen? Wie hieß er? Es ist schön, dass ihr das wisst, ja. Aber wisst ihr was? Yeshua ist nicht einfach ein Name. Yeshua ist ein Programm. Ich versuche das Ihnen zu erklären. Als der Engel Gabriel zum Josef im Traum kommt und sagt, du musst deinen Sohn Jesus nennen, dann nennt er ihm der Grund, warum Jesus. Weiß jemand, was er ihm gesagt hat? Der Engel? Steht in der Bibel übrigens, Leute. Guckt mal nach. Das liest man jedes Jahr zum Weihnachten. Er sagt, nenne deinen zukünftigen Sohn Jesus, weil er sein Volk Israel von ihren Sünden was retten wird. Jetzt passt auf. Meine These. In allen Sprachen der Welt macht diesen Satz keinen Sinn. Anstelle des Namen Jesu kann man stellen den Namen Peter oder Anatoli oder noch jemandem. Egal, das macht keinen Sinn. Außer eine einzige Sprache. Und das ist Hebräisch. Und in Hebräisch würde es heißen, du sollst deinen Sohn Jeshua nennen. Und jetzt kommt die Begründung, weil er sein Volk von ihren Sünden, was? Jeshua. Das ist das gleiche Wort mit einer anderen Betonung. Das ist ein Wortspiel und mit diesen Wortspielen sind alle Evangelien voll. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Das ist das gerade, was ich, wir werden heute Dutzende solche Beispiele anschauen. Aber ich denke, das ist ja wichtig zu wissen. Ich gehe davon aus, dass seine Mutter hatte nie Jesus geheißen. Sie sprachen nicht Griechisch zu Hause, sondern Hebräisch. Und von daher, das ist hier Aramäisch und Hebräisch und von daher, Jeshua ist gut. Nehmt bitte für euch ein Lesezeichen. Und dann gibt es unter diesen Gratis-Sachen noch etwas für mich etwas Wichtiges. Das hat eine Vorgeschichte. Seit 10 Jahren habe ich in die Türen von unterschiedlichen theologischen Einrichtungen in Deutschland geklopft mit einem Anliegen. Leute, ihr braucht eine Israel-Lehre. Keine Tür ging offen. Ob das eine Uni in Tübingen war, ob das eine Bibelschule irgendwo war, ob das irgendwelche theologische Einrichtung, alles blieb zu. Und ich war schon am Verzweifeln, als vor 3 Jahren eine ganz kleine theologische Einrichtung in Korntal, hat jemand von euch gehört von Korntal? Ja, wirklich? Oh ja, Korntal ist eine große Ortschaft. Okay, Korntal, das heißt Akademie für Weltmission, AWM, hat ihre Türe aufgemacht. Und seit dieser Zeit darf ich dort mit meinem guten Freund, der Dr. Magnus Großmann, einmal in 2 Jahren die Seminare geben. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn Sie etwas mehr wollen von dem, was Sie von mir heute und morgen hören, dann ist das die richtige Sache für euch. Und einmal in 2 Jahren, das ist gerade in diesem Jahr, geben wir einen Masterkurs. Ein Masterkurs für die Theologiestudenten, der heißt Das Evangelium im Lichte des Judentums. Und das ist einmalig, Leute. Ich bin so glücklich, dass wir diesen Lehrauftrag dort bekommen haben. Wir haben, unsere Kurse werden besucht viel mehr als die anderen Kurse dort, weil die Leute spüren, sie brauchen diese hebräische Wurzeln ihres christlichen Glaubens. Von daher eine Einladung für euch. Übrigens, diesen Masterkurs, der beginnt in 1,5 Monaten, der läuft über Internet. Man muss dort nicht dabei sein. Und man kann auch, man muss nicht auch ein regelmäßiger Theologiestudent sein. Man kann auch ohne Zertifikat einfach als Gast dort lernen. Man zahlt einen Beitrag und das läuft einmal in der Woche, abends, mittwochs, 2,5 Stunden und das war's. Gut, das ist die linke Seite von meinem Bücher und meinem Infotisch. Die rechte Seite, das sind die Bücher. Wenn Sie mich gefragt hätten vor 15 Jahren, ob ich irgendwann im Leben ein Buch schreibe, würde ich sagen, das ist ja überhaupt nicht meine Leidenschaft. Ich habe andere Leidenschaften. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer. Und ich bin ein extremer Skifahrer. Ich fahre nur beim extrem schönen Wetter. Genau. Und Und meine Bücher, das ist das erste Buch, was ich geschrieben habe. Oh, das erste haben wir gar nicht dabei. Nicht vorhanden. Alles verkauft. Okay, gut. Dann werde ich das nicht erwähnen. Okay. Hilfe Jesus, ich bin Jude. Wer von euch hat das gelesen? Eine. Ah, gut. Ja, ist das empfehlenswert? Was würdest du? Das war eine gemeine Frage. Du hättest nicht anders sagen können. Okay. Ich würde sagen, dreiteilig. Erster Teil, meine Biografie, wie ich mich als Jude zu Jesus gefunden habe. Das zweite Teil, das sind meine Begegnungen mit den Holocaust-überlebenden Juden, aber auch mit Deutschen, die in der zweiten und dritten Generation von der Schuld der Vergangenheit leiden. Und das dritte Teil, das sind manche Auslegungen, das Neue Testament aus jüdischer Sicht. Das wäre das Buch. Dann gibt es nächstes Buch, das heißt die Bergpredigt aus jüdischer Sicht. Der Name spricht von sich. Ich muss nicht viel sagen, was hier steht. Das ist die Bergpredigt und Vater Unser. Und aus diesem Grund, dass ich ein Buch über Bergpredigt und Vater Unser geschrieben habe, im nächsten Buch gibt es keine Bergpredigt und Vater Unser. Das ist das Matthäus-Evangelium aus jüdischer Sicht. Ich möchte im Voraus sagen, wenn eine oder der andere von euch das Buch erwerben möchte, damit sie nicht enttäuscht werden. Das Buch ist relativ neu, 32, letztes Jahr gedruckt. Und ich habe vor einigen Monaten eine ganz enttäuschte E-Mail bekommen von einem Pastor einer Gemeinde, der für sich das Buch gekauft hat, und dann hat er das gelesen und dann schreibt er mir, bei der letzten Seite habe ich die größte geistliche Enttäuschung erlebt in meinem Leben. Er dachte, das ist ein Kommentar zum Matthäus-Evangelium vom Kapitel 1 bis zum letzten Kapitel. Und dann schreibt er mir, warum um Gottes Willen hast du beim Kapitel 17 aufgehört? Und dann schreibe ich ihm zurück, lieber Bruder, bevor du das Buch gekauft hast, da solltest du wahrscheinlich die Advertisement, die Werbung lesen auf die letzte Seite, wo ich ganz klar schreibe, das ist kein ausführliches Kommentar zum Matthäus-Evangelium, sondern ein Versuch eines Juden in die Schuhe von einem anderen Juden hineinzuschlupfen. Und zwar mit dem zeitlichen Abstand von 2000 Jahren. Ich wollte in die Schuhe von Matthäus hineinschlupfen, aus seiner Sicht Jesus verstehen. Dafür ist das. Genau, also damit sie nicht enttäuscht werden, wenn sie das lesen und kaufen. Da gibt es noch ein Buch. Es geht um ein ganz anderes Thema. Das Buch habe ich zusammen mit meiner Tochter geschrieben. Bitte? Auch gut, ja? Als vor 2 Jahren, ja, gerade vor 2 Jahren, Leute, heute ist 24. Februar, als vor 2 Jahren der böse Krieg in der Ukraine angefangen hat, da kam mein Verlag auf mich zu und sie haben gefragt, Anatoli, du bist der einzige Autor mit ukrainischen Wurzeln bei uns. Wir brauchen ein Buch über den Krieg in der Ukraine. Dann habe ich gefragt, und wann soll ich das schreiben? Ich habe parallel noch 2 Bücher, die ich parallel schreibe. Und sie sagen, wir brauchen das Buch schon gestern. Und dann habe ich gesagt, das läuft nicht bei mir. Ich möchte, wenn ich etwas mache, dann muss ich qualitativ machen. Aber ich kann meine Tochter fragen. Sie ist gut beim Schreiben. Und dann habe ich sie gefragt. Und zu diesem Zeitpunkt, ich muss dazu eine Fußnote geben. Als der Krieg angefangen hat, haben wir 10 unserer Verwandte aus Ukraine nach Deutschland geholt. Und die Familie von meiner Nichte, 2 Erwachsene und 2 Kinder, lebten wie lange? 6 Monate oder 3 Monate in die Wohnung von meiner Tochter mit ihrer Familie. Sie haben auch 2 Kinder, also das war nicht ganz einfach. Aber das war sehr interessant, wie die Kinder mit deutschem Hintergrund auf die Kinder mit ukrainischem Hintergrund reagieren, wie kommen sie zusammen, welche Herausforderungen und Probleme entstehen. Und das war das Teil von meiner Tochter, die das geschrieben hat, wie wir als Juden in Deutschland überhaupt dieses Krieg reflektieren durch das Schicksal unserer Familie. Und meine Part war, diese ganze Sache geistlich zu bewerten. Also ich habe die geistlichen Einblicke dazu gegeben. Das ist das Buch. Und vielleicht zum Schluss. Unsere Sehnsucht nach Frieden. Und das Letzte ist, das ist das gleiche Buch wie das erste Buch, nur habe ich das auf Russisch übersetzt. Ich habe das übersetzt, danke. Ich habe das übersetzt für die ukrainischen Flüchtlinge, die jetzt überall sind, vielleicht auch in Österreich einige. Und wir haben schon hunderte von solchen Büchern vertrieben. Und ich denke, das ist gut für diese Menschen wegen zwei Punkte. Der Punkt Nummer eins, mein Weg zu Jesus. Der Punkt Nummer zwei, meine Integration in Deutschland. Und ich denke, das ist das, was diese Menschen im Moment brauchen. Wenn eine oder der andere von euch sagt, ich kenne persönlich eine oder die andere ukrainische Familie oder russisch sprechende Familie, gerne, wir haben ein paar Bücher dabei. Sie werden nicht verkauft, sie werden verschenkt. Und später können wir das auch, wenn Sie das wollen, wir können das auch weiterschicken. Gut, Werbung ist Schluss. Fragen? Keine Fragen? Okay, das ist auch gut. Ja. Jede Integration ist schwierig. Ich würde keinem von euch wünschen, freiwillig eure Heimat zu verlassen, in ein anderes Land ziehen. Für uns war das nicht einfach. Für diese Menschen, die, ich spreche jetzt von den ukrainischen Flüchtlingen, unter ihnen gibt es auch mehrere Juden übrigens, das Problem liegt daran, dass viele von ihnen überhaupt hier nicht bleiben wollen. Sie wollen zurück in die Heimat. Und daraus gibt es keine gute Motivation, die Sprache zu lernen, sich zu integrieren. Und zu meinem großen Bedauern vegetieren die vielen von diesen Menschen und verlieren überhaupt Überblick in diesem Leben, weil sie hier ohne Motivation leben. Das geht's nicht. Ja? Natürlich gibt es manche, die wirklich Lust haben zu lernen und lernen es gut. Zum Beispiel meine Nichte, sie hat einwandfrei Deutsch gelernt. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Gut. Meine Lieben, was machen wir jetzt? Ich habe gedacht, ich beginne mit einer Herausforderung. Ich möchte euch herausfordern, mit mir zusammen ein Gebet zu beten. Und zwar ein besonderes Gebet. Es geht um die israelischen Soldaten. Das ist ein spezielles Gebet. Jeden Tag treffe ich mich abends mit tausenden anderen jüdischen Menschen, darunter auch viele russischsprachigen Rabbiner aus Israel. Und wir beten gemeinsam dieses Gebet. Heute ist 141. Tag des Krieges oder 51. schon. Habe ich aufgehört zu zählen. Und täglich bekommen wir die Nachrichten über die gefallenen Soldaten, darunter viele Namen von den Menschen, die ich kenne. Die Familien, das ist ja... Wenn ich diesen Fass jetzt aufmache, dann wird es lange dauern. Das möchte ich jetzt nicht machen, aber ich möchte euch einfach einladen, mit mir gemeinsam dieses Gebet zu beten. Da sind die zwei Psalmen. Und diese Psalmen werden in der jüdischen Tradition gebetet folgendermaßen. Es gibt einen deutschen einen hebräischen Text und einen deutschen Text. Und wir beten das normalerweise so, ich spreche eine Zeile auf Hebräisch, dann könnt ihr mir folgen mit der deutschen Zeile. Ich weiß, für manche Leute ist es problematisch, für die Soldaten und für die Armee zu beten. Ich weiß es, ja. Und deswegen möchte ich euch nicht dazu zwingen, aber wenn einer oder der andere mich dabei begleiten möchten, dann bitte ich euch aufzustehen und dann machen wir dieses Gebet zusammen. Also ich spreche die hebräische Zeile und dann wiederholt ihr gemeinsam die deutsche. Shir lamalot esayna el heharim me'ein yavo ezri. Ezri me'im Hashem ose shamayim v'aretz. Al yiten lamot raglecha al yanum shomrecha. Hine lo yanum velo yishan shomer Yisrael. Adonai shomrecha, Adonai tzilcha al yad yeminecha. Yomam Hashemesh lo yakeka veyareach balayla. Adonai shomrecha mikol ra mikol et nafshecha. Adonai yishmor tzidcha uvoecha me'ata ve'ad olam. Shir hamalot mimamakim krotich Adonai. Adonai shim'a bekoli tehena oznecha kashivot lekol hatranonai. Im Adonai tishmor ya Adonai mi yamod. Ki imhas lecha leman tivore. Ki vidi Adonai ki ifta nafshi velidvaro ochalti. Nafshi l'Adonai mi shomrim l'boiker, shomrim l'boiker. Yahel Israel el Adonai ki im Adonai ha-chesed ve-harbe im ofdut. Vehu yavdet Israel mikol avonatav. Und das können wir gemeinsam mit euch sprechen. Unsere Brüder aus dem Haus Israel, alle, die in der Not und im Gefangen, wo immer ihr seid, auf dem Meer oder auf dem Land, unser Gott, Schöpfer der Welt, Herr des Trostes, wird sich eure erbarmen, euch aus der Enge in die Weite führen, aus der Finsternis zum Licht, aus der Knechtschaft zur Freiheit, so bald wie möglich. Und das Volk Gottes sagt,
Amen,
Amen. Amen. Vielen Dank. Setzen Sie sich bitte. Das ist ein sehr gutes und wichtiges Gebet, die zwei Psalmen, aber Ich empfehle euch, das zu beten, wenn ihr für das Volk Israel eintreten wollt. Unser Thema heute, die Bibel aus jüdischer Sicht oder Jesus als Jude. Man kann mehrere Titel dazu geben. Und bevor ich in das Thema einsteige, möchte ich euch meine Motivation geben. Warum mache ich das, was ich mache? Ich bin in einem ganz anderen Land geboren worden. Und wir lebten im Sowjetunion. Da gab es damals noch keine Trennung zwischen Ukraine, Russland. Das war ein großes Land, ein kommunistisches Land. Und Deutschland war hinter dem eisernen Vorhang. Und wir haben nur irgendwelche Gerüchte gehört, was Deutschland ist und so weiter. Und unter anderem habe ich einmal einen Satz gehört: Deutschland ist ein christliches Land. Was hieß das für mich? In meine naive Vorstellung habe ich gedacht, wenn wir nach Deutschland ausreisen, dann können wir mit jedem Menschen auf die Straße Gott anbeten, Jesus loben und preisen. Können Sie sich jetzt vorstellen, wie tief wir enttäuscht waren, als wir feststellen mussten, wir leben wieder in einem heidnischen Land, genauso wie das Land, aus dem wir ausgewandert. Und als ich meinen Dienst angefangen habe, dann musste ich zu meinem großen Bedauern feststellen, es gibt, grob gesagt, ich sage jetzt einfach grob, in Westeuropa zwei Arten vom Christentum. Zwei Arten vom Christentum. Links ist ein Weihnachtsbaum-Christentum und rechts ist ein Ölbaum-Christentum. Weihnachtsbaum-Christentum sieht sehr schön aus und wunderbar religiös dekoriert. Allerdings ist diese Art vom Christentum ist schon längst geistlich tot oder ist am Absterben. Und der andere, das ist das Ölbaum-Christentum. Sie wissen, um was es geht. Ja? Apostel Paulus im Römer 11 beschreibt dieses wunderbare Bild vom Ölbaum. Diese Art von Christentum, das ist fest verwurzelt und bringt Frucht. Und mein Anliegen, dass mehrere Christen in Westeuropa beginnen, aus dem Saft des Ölbaums zu leben, dass sie vom links nach rechts mutieren. Nicht politisch gesehen. Ich spreche nicht viel über die Politik, weil ich nicht viel in der Politik verstehe. Also, dann beginnen wir unser Job heute. Warum? Und wir beginnen mit vielen Fragen. Warum ist es für uns überhaupt wichtig, die Bibel aus jüdischer Sicht zu verstehen? Für die meisten von uns als Christen ist es wichtig, Jesus als Messias in der Bibel zu entdecken. Ich kann an dieser Stelle auch Martin Luther zitieren, obwohl ich den Mann nicht so sehr mag, aber trotzdem hat er manche wichtige Sachen gesagt, ja? Unterdessen hat er mal gesagt, alles, was Christum treibt, kennt ihr diese Aussage von Martin Luther? Ja, alles, was Christum treibt, so war seine Aussage, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und was passiert, wenn wir in unserer Bibel einen jüdischen Jesus entdecken? Das ist eine gute Frage. Warum ist es überhaupt wichtig, für Christen Jesus als Juden kennenzulernen? Viele Menschen, und das ist ja meine Erfahrung, sie haben Angst. Sie haben Angst, dass Jesus dadurch seine Einzigartigkeit verliert. Dass ein jüdischer Jesus am Ende weniger christlicher wird. Ja, so ist es ja. Welche Argument können wir jetzt in diese Situation bringen? Zunächst müssen wir feststellen, Gott wirkt nicht an Raum, Zeit und Kultur vorbei. Es war Gottes Plan und seine Entscheidung, dass Jesus als Jude geboren wurde und aufgewachsen ist und auch als Jude starb. Übrigens, auferstanden ist er auch als Jude. Ist das wichtig? Ich erinnere mich, vor einiger Zeit habe ich in Stuttgart auf die Hauptstraße eine interessante Diskussion gehabt mit zwei griechisch-orthodoxen Priestern. Sie versuchten mir zu beweisen, dass mindestens nach seiner Auferstehung war Jesus kein Jude mehr. Ich weiß nicht, woher sie das abgeleitet haben, aber an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, warum ist es wichtig ist, dass Jesus als Jude auferstanden ist. Weil, und das ist das erste Mal Wichtiges, was wir heute mit euch lernen, die Auferstehung ist ein durchweg jüdisches Konzept. Weder Griechen noch die Römer noch die anderen Völker hätten damit etwas anfangen können. Schon früh war das bei den ersten Christen, schon früh gab es eine Irrlehre und das hieß Doketismus. Hat jemand dieses Wort gehört von euch? Doketismus. Was heißt Doketismus? Jesus, so behaupten die Doketisten, habe zwar wie ein normaler Mensch ausgesehen, sei aber in Wirklichkeit keiner gewesen. Kein Mensch. Ja, sein Körper war ein nur Scheinkörper. Und sein Tod war nur ein Scheintod. Jetzt passen Sie auf, sehr wichtig. Juden glauben an die leibliche Auferstehung. Das ist einer der Säulen jüdisches Glaubens. Denkt bitte an Apostel Paulus, als er auf seine Reisetournee dort in Europa war. Er kam nach Athen und durfte dort bei ganz großen Forum sprechen, in Areopag. Und da saßen wirklich gescheite Leute dort, ja. Philosophen und Intellektuelle. Und sie hörten ganz genau zu, was ihnen Apostel Paulus sagte, bis zu einem gewissen Punkt. Als er über die Auferstehung beginnt zu reden, was sagen die Leute? Sie lachen ihn aus. Sie lachen ihn aus. Und warum? Weil für die Griechen mit der platonisch-aristotelischen Philosophie war die Auferstehung etwas ganz Schlimmes. Geist ist wichtig, Leib ist nicht gut, ist nicht wichtig, Materie ist schlecht, Geist ist gut. Kennt ihr das Wort Dualismus? Ja, das ist das typische Dualismus, der das Christentum total durchgedrungen ist. Wir denken oft auch in solchen Kategorien. Schwarz-Weiß, entweder oder, wir kommen jetzt noch dazu. Ja. Und so dachten auch die Griechen. Deswegen war für sie die Vereinigung des Materie mit dem Geist, die Auferstehung, etwas ganz, ganz Schlimmes. Deswegen haben sie Paulus ausgelacht. Der nächste Punkt. Warum ist es schwierig? Warum ist es schwierig für Christen heute, Jesus als Jude zu erkennen? Sie haben mich gefragt, ob es schwierig ist, sich als fremder Mensch zu integrieren, als Ukraine oder als Jude. Genau, als Jude auch, ja. Ich beschreibe das sehr gut in meinem Buch, eine kurze Werbung dafür, ja. Hilfe Jesus. aber warum ist es schwierig für Christen, Jesus als Juden zu erkennen? Das erklärt uns die Geschichte. Und ich möchte jetzt nochmal dieses Wort betonen, Geschichte. Einen von meinen Seminaren, die ich in der Bibelschule gebe, heißt die jüdische Geschichte als hermeneutischen Schlüssel zum Neuen Testament. Kennt ihr das Wort Hermeneutik? Die Bibel zu deuten, ja. Hermeneutik. Wir kommen noch dazu, zum Hermeneutik. Und ich sage, die Geschichte vom Gottesvolk erklärt so viel Wir müssen das als Christen wissen und verstehen. Und die Geschichte erklärt uns, warum es schwierig für Christen, Jesus als Jude zu erkennen. Im 4. Jahrhundert wurde das Christentum zur Staatsreligion. Die Mehrheit von den Christen waren zu diesem Zeitpunkt die Heiden und sie konnten mit dem jüdischen Jesus nichts anfangen. Im Mittelalter verfolgte die Kirche die Juden grausam und es gab wieder keine Möglichkeit, Jesus mit dem jüdischen Volk zu identifizieren. In der Zeit der Aufklärung begann man, die zentralen Grundüberzeugungen der Bibel ins Frage zu stellen. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, ebenso wie das Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Die Jungfrauengeburt und die Auferstehung erklärte man zu den jüdischen Fabeln. Das ist die Aufklärungszeit. Aus Abneigung zum Judentum gegenüber versuchte man einen historischen Jesus. Kennt ihr den Begriff historischen Jesus? Man versuchte einen historischen Jesus zu rekonstruieren, der in Wirklichkeit, und jetzt sage ich noch etwas Wichtiges, könnt ihr aufschreiben, der in Wirklichkeit nur die Werte von der Aufklärung verkörpert. Historischen Jesus verkörpert die Werte der Aufklärung. Ja. Man stellte Jesus in eine Reihe mit Cäsar, Sokrates, Napoleon und Michelangelo. Und woran, fragen wir uns jetzt, woran könnte man die Einzigartigkeit Jesu auch erkennen können? Wisst ihr, was hat man gemacht mit Jesus in der Aufklärungszeit? Man schuf aus einem jüdischen Rabbi einen Befreiungskämpfer. Es gibt eine große Theologie, das heißt Befreiungstheologie. Ja? Die geht auch schief weit fern von der Bibel weg. Ja? Man schuf aus einem jüdischen Rabbi einen Befreiungskämpfer, dessen Lehre einen totalen Gegensatz zum Judentum bildete. Nur ein paar Beispiele davon. Judentum, Christentum oder beziehungsweise Aufklärungschristentum. Dort ist Gesetzlichkeit, hier ist die Freiheit. Dort tote Religiosität, hier lebendige Glaube. Dort Hierarchie, hier Gleichheit. Dort Buchstabenglaube, hier innere Werte. Dort ein Gott der Gerechtigkeit, hier ein Gott der Liebe. Und jetzt passen Sie auf, alle diese Begriffe, die ich hier in diesem Bereich brachte, waren die ausschließlich die Werte der Aufklärung. Keine biblische Werte, sondern die Werte der Aufklärung. Und diese Werte schufen einen fremdartigen Jesus, der mit einer realen Person, der mit einem jüdischen Rabbi aus dem ersten Jahrhundert nichts zu tun hatte und dem jüdischen Volk fremd wurde. Und jetzt möchte ich euch fragen, wo müsste man wirklich nach der Einzigartigkeit Jesu suchen? In der hebräischen Bibel. Es gibt keine andere Quelle. Die hebräische Bibel, ich habe lange überlegt, wisst ihr, die Sache ist die, ich mag nicht die Bezeichnung das Alte Testament. Das klingt für mich fürchterlich, das klingt für mich so wie die alte Socken. Die kann man irgendwo in die Ecke schmeißen, weil sie stinken. Ja? Es gibt kein Altes Testament. Meine Bibel heißt zum Beispiel Sefer HaBritot auf Hebräisch. Wer kennt sich mit dem Hebräisch ein bisschen aus? Sefer HaBritot heißt das Buch der Bündnisse, meine Lieben. Das Buch der Bündnisse, das ist die ganze Geschichte Gottes, von dem ersten Buch Mose bis zum Offenbarung, aufgebaut auf die Verträge bzw. Bündnisse, die Gott mit seinem Volk gemacht hat. Und ich habe lange gesucht, welchen Begriff kann ich für das Alte Testament besser gebrauchen. Hebräische Bibel, sage ich. Ja? Vor kurzem hat mir jemand gesagt, ich habe eine Idee, Jesus Bible. Also es ist gar nicht schlecht, ja? Es ist gar nicht schlecht. Das war die Bibel Jesu. Das ist das, was wir Altes Testament nennen. Ist es uns bewusst, dass Jesus kein neues Testament gehabt hat? Okay, Sie sind aufgeklärte Menschen. Das ist ja gut so. Ja, aber wer versteht das? Entschuldigung. Natürlich, ich werde erklären heute, was Tanach ist. Klar, das wäre Originalnamen. Denken Sie bitte an die Emmaus-Geschichte. Das ist der Lukas-Evangelium, Kapitel 24. Jesus geht mit den zwei Jüngern. Sie erkennen ihn nicht nach seiner Auferstehung. Und er fing an, das ist der Vers 27, Lukas 24, Vers 27. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wo müsste man nach der Einzigartigkeit Jesu suchen? Selbstverständlich im Tanach, selbstverständlich in der hebräischen Bibel, das Alte Testament, das die meisten Christen sehr, sehr wenig kennen. Das ist ja meine Erfahrung. Leider, 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 leider. Jetzt noch etwas. Außerdem wäre es gut, sich mit der außerbiblische jüdische Literatur zu beschäftigen. Jesus hat sehr viel gelehrt, was schon vor ihm gelehrt wurde. Wie eigenartig wäre es, wenn Jesus gesagt hat, Gott ist ganz anders, als ihr denkt. Denn dann müsste man davon ausgehen, dass der ganze erste Teil der Bibel ein Irrtum war. Das wäre ein Irrtum, ja, dass die ganze bisherige Geschichte Gottes mit Israel auch ein Irrweg war. Und jetzt an dieser Stelle lassen wir uns ein paar Feststellungen machen. Und wir machen das ein bisschen spielerisch. Wenn ich in eine charismatische Gemeinde unterwegs bin, ich stelle einige These und dann reagieren die Leute und wenn sie das für richtig halten, was ich sage, dann schreien sie alle Amen, Halleluja. Ja, ich weiß nicht, wie weit charismatisch seid ihr. Wir müssen jetzt nicht schreien, aber geben Sie mir ein Zeichen vielleicht. Wenn Sie mit meiner These einverstanden sind, geben Sie mir ein Zeichen. Oder sagen Sie Amen, das geht auch. Und wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie sagen. Ja. Okay, die These Nummer 1, Jesus war ein Jude. Sehr gut. Er lebte und wirkte ausschließlich in einem jüdischen Umfeld. Und das war nicht so eindeutig jetzt. Okay. Nächstes. Er sprach hauptsächlich Hebräisch und Aramäisch. Gut. Seine Jünger waren alle Juden. Das war auch nicht eindeutig. Okay, jetzt wird spannend. Die Schreiber der Evangelien waren alle Juden. Was denkt ihr, wer war der Lukas? Seine Nationalität nach. Das war gut. Sie sagte, ein griechischer Arzt. Mindestens sein Beruf war jüdisch. Also Leute, wir können darüber diskutieren, hundertprozentig kann keiner von uns das beweisen. Allerdings bin ich als Wissenschaftler und Historiker der Meinung, dass der Lukas ein konvertierter Jude war. Sie wissen, was konvertiert ist. Er hat sich zum Judentum konvertiert. Ich habe meine Argumente dazu, aber das ist jetzt nicht Moment, aber das spielt auch keine riesige Rolle. Okay, wir haben jetzt ein paar Feststellungen gemacht. Angesichts von diesen Tatsachen haben wir heutzutage ein Problem. Wir verstehen das Neue Testament oder viele Dinge im Neuen Testament, ganz geschweige schon im Alten Testament, verstehen wir falsch oder wir verstehen gar nicht. Und ich möchte das verdeutlichen und erklären, warum. Stellen Sie sich mal vor, in 2000 Jahren, wenn Jesus nicht früher kommt, ich bin überzeugt, dass er früher kommt, aber lass uns ein bisschen fantasieren. In 2000 Jahren findet jemand bei der Ausgrabungen mein Notebook. Und er liest dort meine Notizen. Und zum Beispiel kommt er auf einen Satz, die Sau rauslassen. Gibt es in Österreich auch dieses Wort? Okay, ja. Was denkt der Mann, der das liest? Ja? Der Mensch, der das liest, denkt, dass der Besitzer einen Schweinestall hatte und eine arme Sau wollte raus. Oder zum Beispiel, da liegt der Hund begraben. Kennt ihr das? Was denkt man in 2000 Jahren? Man denkt, der Besitzer hatte einen Hund und ließ ihn in seinem Garten begraben. Oder jemandem die Leviten zu lesen. Was denkt man dabei? Man denkt, dass derjenige eine besondere Liebe zum Vorlesen des dritten Buches Moses hat. Solche kenne ich nicht unter den Christen. Oder jemand hatte einen Dachschaden. Nee, das werde ich nicht kommentieren jetzt. Das werde ich jetzt nicht kommentieren. Also, was möchte ich damit sagen? Die Bibel ist ein Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde. Und wenn wir heute das lesen, sind uns viele dieser Texte einfach nicht zugänglich. Oder wir interpretieren sie ganz falsch. Das war der einfache Argument. Jetzt kommt ein kniffliges Argument von mir. Und der knifflige Argument heißt hebräisch-jüdischer Kontext. Meine Lieben, die neutestamentliche Schriften, alle Schriften, Apostel Paulus, Briefe, Evangelien, wurden in einem hebräisch-jüdischen Kontext geschrieben. Die Denkweise von den Autoren, obwohl sie manche von ihnen griechisch geschrieben haben, war jüdisch. Die Denkweise war jüdisch. Unsere Denkweise heute, egal ob wir die Österreicher oder Deutsche oder Schweizer sind oder Italiener, unsere Denkweise ist griechisch-hellenistisch. Das ist die Grundlage von unserer Denkweise. Um nur oberflächlich die Unterschiede zwischen zwei beiden Denkweisen zu verstehen, ich möchte euch einige Bilder zeigen. Das ist die erste Tabelle und links ist das griechische Denken und rechts hebräisches Denken. Ich habe einfach einige Dimensionen unter der Lupe genommen. Was heißt Erkenntnis? Im griechischen Denken steht vor allem erkenne dich selbst. Das ist das Wichtigste. Das ist der Ansatz von der heutigen Esoterik. Ja, erkenne dich selbst. Hebräisches Denken steht auf die erste Stelle, Da'at Elohim, das ist die Erkenntnis Gottes, Beziehung zu Gott. Dann kommt eine ganz, ganz starke Sache, was im griechischen Denken geprägt ist, das ist der Dualismus. Dualismus, Materie gegenüber Geist. Materielle Welt ist schlecht, das haben wir schon erwähnt, ja. Im jüdischen, hebräischen Denken, materielle Welt ist gefallen und unerlöst, aber von Gott geschaffen. Ich sage es immer wieder, diese Erde, nach der jüdischen Vorstellung, ist 6000 Jahre alt, dieser Welt, und wir Menschen versuchen das mit allen Kräften, die sie zu ruinieren. Und das hat uns noch nicht gelungen, ja, übrigens. Denken, was heißt denken? Im griechischen Denken, Denken, Verstehen und rationale Erkenntnis der Welt. Erkenntnis bläht auf, steht in der Bibel. Im hebräischen Denken, Glaube ist ein praktischer Lebensvollzug in der Furcht Gottes. Liebe erbaut. Was heißt studieren im griechischen Verständnis? Das ist gerade das, was wir jetzt machen mit euch. Akademisches Wissens. Erkenntnis. Akademisches, akademisches Wissensvermittlung. Im Hebräischen funktioniert das ganz anders. Ich habe gedacht, wir machen heute, ich weiß nicht, wie wir das nennen, wir haben das Seminar gemacht oder eine kurze Bibelschule. Ich würde vorschlagen, wir machen heute eine Judenschule. Was meint ihr dazu? Ich weiß nicht, wie in Österreich ist, in Deutschland ist das ein bisschen negativer Begriff. Man sagt Judenschule und warum negativ? Weil dort sehr laut ist. Aber wir fragen uns weiter, warum ist es so laut in einer Judenschule? Richtig, weil es diskutiert wird. Jedes Vers, jedes Wort im Heiligen Schrift soll miteinander ausdiskutiert, ausgesprochen werden. Es gibt überhaupt im Judentum keine Dinge, die nicht man diskutieren darf. Das Einzige, was man nicht diskutieren darf, das ist die Einheit und Heiligkeit Gottes. Das steht ohne Frage. Alles andere ist diskutierbar. Ich habe vor kurzem ein Seminar gegeben in eine freie evangelische Gemeinde in Deutschland und sie haben mich gefragt, was ist das prinzipielle Unterschied zwischen Judentum und Christentum? Natürlich hätte ich mehrere Sachen sagen können, aber plötzlich ist mir etwas anderes eingefallen und ich habe gesagt, aus dem Judentum kann man nicht ausschließen. Was haben die Leute gesagt? Ich habe Ihnen ein Beispiel gebracht. Nehmen wir mal an, beginnt jemand in eurer Gemeinde zu spinnen. Also echt zu spinnen. Der sagt, ja, Gott ist nicht drei Personen, sondern 122 Personen. Und Jesus ist nicht für mich gestorben und er ist nicht auferstanden. Was macht er mit diesem Menschen? Und die sagen, wir schmeißen den Weg aus der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, das ist gerade das, was ich meine. Aus dem Judentum kann man einen Menschen nicht wegschmeißen. Du bist als Jude geboren, du kannst ein guter Jude sein, du kannst ein schlechter Jude sein, aber ausschließen funktioniert es nicht. Letztes, wahr. Was ist die Wahrheit? Wahr ist das, was man sieht. Das ist das griechische Denken. Im Judentum, die sichtbaren Dinge sind nur ein Zeichen für die Eigenschaften ihres Bildners. Speichert für euch irgendwo im Hinterkopf diesen Satz, das gefällt mir so sehr. Die sichtbaren Dinge sind nur ein Zeichen für die Eigenschaften ihres Bildners. Wahrheit heißt das Unwesentliche und Äußerliche vom Wesentlichen zu unterscheiden. Die nächste Tabelle, das ist das Gleiche, nur mit ein bisschen anders ausgedrückt. Und hier liegt die Betonung auf diese zwei Begriffe. Philosophisch-griechisches Denken ist alternativ, entweder oder. Sagen wir schwarz-weiß. Biblisch-hebräisches Denken ist komplementär, sowohl als auch. Hier gibt es nur Sieger und Besiegter, Gut und Böse. Alternatives Denken und Macht führt zu Missbrauch, Verwechslung und Verführung. Im biblisch-hebräischen Denken, sowohl als auch, gibt es zwei Seiten einer Wahrheit. Freiheit und Verantwortung, unterschiedliche Erkenntnisse, Mann und Frau, Rechtfertigung plus Heiligung, Buchstabe und Geist gehören zueinander, wie zwei Seiten einer Medaille. Ich möchte nicht ganz schnell von diesem Thema weggehen, weil es sehr wichtig ist, diese Unterschiede zu verstehen. Und das Wissen, zum Beispiel das Wissen, ja, das Wissen hat in der griechischen Kultur immer mit Sehen zu tun. Wissen hat mit Sehen zu tun. Das gibt es auch in unserem Sprachgebrauch. Wir reden vom Einsicht, Aussicht, Voraussicht, Rückschau. Ja, das ist unsere Prägung. Wir stellen eine Beobachtung an. Wir machen uns eine Perspektive zu eigen. Wir veranschaulichen, wir erhellen, wir werfen Licht auf einen Sachverhalt. Und wenn wir etwas verstehen, was sagen wir? Das sehe ich. Ja? So ist es. Ja, wir sind so geprägt. Ja. Also, Muss man einfach, das ist nicht schlecht, Leute. Überlegt euch, das ist nicht schlecht. Aber wir müssen das wissen. Wir müssen das erkennen, wie wir denken. Und griechisches Denken steht auf einer zutiefst visuellen Kultur. Das Judentum ist eine radikale Alternative zu diesem Denken. Es ist ein Glaube an einen Gott, den wir nicht sehen können. Wir können Gott nicht sehen. Einen Gott, der nicht visuell dargestellt werden kann. Das ist auch der Unterschied. Ja, aus diesem Grund gibt es ein Verbot des Gottesbilder in den 10 Geboten. Die meisten Christen haben das nicht beachtet. Jetzt möchte ich das, diese ganze Sache vertiefen. Das hebräische Wort für Wissen ist es hier nicht eingeblendet. Ich sage es einfach euch, das heißt Da'at. Da'at. Könnt ihr das kurz wiederholen? Da'at. Das heißt Wissen auf Hebräisch. Ja? Und diesen Begriff, Da'at, der Weg zu diesem, zum Wissen, sind in diesen 3 Begriffen ausgedrückt. Ach, das haben wir Da'at. Entschuldigung, ich habe es vergessen. Ja. Den Weg zu diesem Wissen geht durch diese 2 Begriffe. Chochma und Bina. Könnt ihr kurz nachsprechen? Chochma und Bina. Weisheit und Erkenntnis. Zum Beispiel Da'at, dieses Wissen unten, impliziert Teilnahme. Teilnahme, Nähe, Intimität. 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1. Und Adam erkannte Eva. An dieser Stelle steht im originalen Text das Wort Da'at. Erkennen. Da'at bedeutet Verbindung und Vereinigung. Da'at hat die Kraft, die Emotionen mit dem Verstand zu verbinden. Emotionen mit dem Verstand zu verbinden. Hier ist mehr emotionales Bereich. Hier ist mehr Verstandbereich. Und durch diese 2 kommt man zum Wissen, zum Erkenntnis. Das ist das Erkenntnis im hebräischen Sinne, nicht im griechischen Sinne. Im ersten, ich gebe euch ein Beispiel gleich, damit das verständlich wird. Erster Buch Samuel. Im ersten Buch Samuel gibt es dazu eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Saul, wer war der Saul? Wie war sein Originalname? Shaul, Shaul. Viele Begriffe, die wir in unserer Bibel mit S haben, sie beginnen im Hebräischen mit Scha. Ja? Also Shaul, der erste König, sah auch so aus, wie man sich einen König vorstellt. Er war groß. Er war groß. So steht geschrieben, von den Schultern an aufwärts war er höher als alle anderen. Er war ein Bild des Königs, eines Königs. Aber moralisch und vom Temperament her war er alles andere als ein Leiter. Saul war ein Mitläufer. Und dann befahl Gott Samuel, wie heißt Samuel mit seinem Originalnamen? Schmuel, richtig, ja, Prophet Schmuel. Dann befahl Gott dem Schmuel an seine Stelle einen anderen König zu salben. Schmuel ging zum Isai und war sehr beeindruckt vom Aussehen eines seiner Söhne, der hieß Eliab. Was könnte dieser Name heißen auf Hebräisch? Eliav. Av heißt Vater und Eli, mein Gott. El ist Gott, Eli, mein Gott. Also der Name heißt, mein Gott ist Vater. Gar nicht schlecht. Und Schmuel dachte, der muss der künftige König werden. Aber was sagt Gott zu ihm? Gott sagt zu ihm, lass dich nicht von seinem Aussehen oder seiner Größe beeindrucken, denn ich habe ihn verworfen. Gott sieht nicht wie die Menschen. Das sind diese Unterschiede, ja. Gott sieht nicht wie die Menschen. Die Menschen schauen auf das Äußere, Gott aber sieht das Herz. Jüdische Gelehrte lehren, dass wir Gott nicht sehen können. Aber wir können ihn was? Hören. Wie beginnt das wichtigste jüdische Gebet? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל... דיר כן, דס ושני. Also, wir können auch nicht Gott wissenschaftlich darstellen. Wir können ihn nicht logisch beweisen. Diese Art des Denken ist griechisch. Als ich 5 Jahre christliche Theologie gelernt habe, war ein Fach, das ich überhaupt nicht mochte. Und meine Professoren haben mit mir total gestritten. Und das war die systematische Theologie. Hat jemand davon was gehört? Systematische Theologie. Wissen Sie was? Warum ist das ein Problem für mich war? Weil ich als Jude wusste, dass man Gott nicht in ein System hineinstecken kann. Funktioniert nicht. Funktioniert nur die Griechen. Bei den Griechen funktioniert das ja. Bei Juden funktioniert das gar nicht. Leute, seid ihr noch fähig zu hören oder machen wir eine kleine Pause?